Hallo liebe Senfis zu einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Heute war Michael Muchomura zu Gast im Podcast. Michael war jahrelang selbst Spieler und hat sich sehr früh in seiner Karriere auch als Trainer einen Namen gemacht. Mucho spricht in dieser Folge über seine Herkunft und den Drang, möglichst viele Sachen zu erleben bzw. selbst auszuprobieren. Wir gehen in dieser Folge auch auf die Zeit ein, als Mucho zum ersten österreichischen Cheftrainer bei Aichtob wurde, und Mucho erzählt uns außerdem, wie es schlussendlich zur Auflösung des Vertrages gekommen ist. Viel Spaß mit einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Ja, heute ist ein Trainer, Spieler, Psychologe, wir haben alles noch erfahren, zu Gast im Podcast, und ich stelle zu Beginn immer zwei Fragen. Somit auch natürlich heute. Erste Frage, wer bist du und wie bist du eigentlich zum Volleyball gekommen?
Ja, servus Peter, danke für die Einladung. Ich freue mich außerordentlich, da sein zu dürfen. Ich bin der Michael Mura. In der Volleyball-Szene kennen mich wahrscheinlich die meisten eher unter Mucho. Das war ein Spitzname, der mir eigentlich durchs Volleyball gegeben worden ist. Und es war dann irgendwie ganz lustig, weil in der Volleyball-Szene dann alle mich mit dem Namen angesprochen haben und eigentlich niemand mehr gewusst hat, wie ich im Vornamen heißt.
Ja, Mucho halt.
Ja, genau. Und es ist jetzt sogar so weit, weil die Eltern haben das natürlich dann nicht übernommen, aber jetzt ist mittlerweile so weit, dass die Eltern es auch ab und zu sagen. Also es hat sich dann auf allen Ebenen durchgesetzt. Und ja, wie bin ich zum Volleyball gekommen? Ich habe früher angefangen mit Basketball, weil mein Onkel Basketballtrainer war. Habe dann auch Tennis gespielt, weil es einfach irgendwie bei uns in der Region sich angeboten hat. Natürlich, ganz am Anfang habe ich mit Skifahren angefangen, so wie jeder Tiroler, glaube ich, mit der 3, bevor er gehen kann, auf die Ski steht. Und ja, und dann haben wir eben im Sommer so ein bisschen einen Ausgleich gesucht und haben bei mir im Ort so einen Beachvolleyballplatz gehabt. Da habe ich eigentlich mit Beachvolleyball angefangen. Und dann einen Sommer Beachvolleyball gespielt, einfach mit allen, die immer dort waren, nichts Fixes ausgemacht. Früher war das einfach so, man fährt ab und schaut einmal, wer da ist, spielt eine Runde. Und ja, dann habe ich mit einem Freund von mir damals gesagt, uns taugt es eigentlich so mit Volleyball, wir wollen im Winter auch Volleyball spielen. Und das war relativ interessant, weil wir haben dann bei Hypo Tirol angefragt, ob wir dort anfangen können. Und damals haben die nicht so einen Fokus auf den Nachwuchs gehabt und ist das irgendwie ein bisschen untergegangen. Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, bei welcher Stelle wir angefragt haben, aber die waren damals so, ja, okay, dann wir geben euch die Nummer von der TI, die jetzt aktuell, wie wahrscheinlich eh alle wissen, die Volleyball begeistert sein, gerade bei den Damen um den Meistertitel mitspielen, die eigentlich für ihre Damenmannschaften bekannt waren und viel mehr Damen auch im Nachwuchs gehabt haben, war so, meldet euch dort einmal, wir brauchen euch nicht, so auf die Art. Und aber wie gesagt, eben kein Vorwurf, ich weiß ja nicht, bei wem das dann gelandet ist. Und ja, so sind wir zur TI gekommen und haben dort einmal angefangen. Und
okay, wer war der Freund? Weißt du das noch?
Ja, der Max Nalter.
Okay, also der hat dann mit dir gemeinsam quasi im Nachwuchs begonnen und dann auch eine längere Zeit gespielt.
Ja, genau, es war eben so, er war 3 Jahrgänge älter wie ich. Das heißt, wo wir dann dorthin kommen sein, war es für mich sowieso schwierig, weil wo ich angefangen habe zum Volleyballspielen, war ich der Kleinste und auch der Unsportlichste, sagen wir mal so. Und dann haben sie gleich gesagt, ja, du, das wird nichts bei dir mit dem Angreifen, geh vor zum Netz, du wirst jetzt Aufspieler. Und dann haben sie mir da halt hingestellt und gesagt, ja, du bist der Einzige, der nicht angreifen kann, du musst jetzt aufspielen. Und dann hat so ein bisschen diese Jagd begonnen, weil ich war natürlich 3 Jahrgänge jünger. Jetzt war er schon bei der U17 dabei und ich noch bei der U15. Und dann habe ich immer auf das nächste Jahr gefreut und war dann von der U15, wo ich dann in die U17 gekommen bin, ist dann diese Mannschaft in die U19 gewechselt. Und dann war ich in der U17. Dann wollte ich unbedingt in die U19. Wo ich dann in die U19 gekommen bin, waren die dann schon in der Landesliga. Und zwar war das so eine ewige Jagd, bis wir uns dann in der 2. Bundesliga wieder eingefunden haben, wo so das Alter sich dann ein bisschen ausgewachsen hat,
würde ich sagen. Wo es dann auch egal ist, wo Jüngere mit Ältere gemeinsam spielen können.
Genau.
Und bei was für einem Verein hast du dann 2. Bundesliga gespielt?
Das war damals zuerst Landesliga mit der TI eben, mit unserer ganzen Nachwuchsmannschaft. Ja. Dann haben sie eine Spielgemeinschaft gehabt mit damals Imzingwolle.
Ja.
wo dann quasi die jungen Nachwuchs gespielt haben und aber auch die Möglichkeit gekriegt haben, zweite Bundesliga zu spielen. Mhm. Und dann ist eigentlich dieses ganze Konstrukt nach Mills konvertiert, wenn man so sagen will.
Und ja, Inzing Mills war ja auch lang eigentlich dann zur Spielgemeinschaft. Ja.
Genau.
Oder ist es sogar nicht nur immer? Ich weiß gar nicht, ob da
Inzing dabei ist. Ja, es ist jetzt eigentlich ganz nach Mills übersiedelt alles.
Ah, okay, komplett Mills. Mhm.
Genau.
Ja, wo dann aber da wahrscheinlich auch schon ein Berührungspunkt zum Schroffenegger Dom da war, oder?
Genau, der hat schon damals in Inzing die Mannschaft gemacht und in Mills auch. Und wir sind ja mit ihm gemeinsam dann in Mills mit unserer Studententruppe in die erste Liga aufgestiegen.
Ja, genau. Kann mich auch erinnern. Ja, spannende Zeit. Also du bist eben quasi mein Alter und wir haben uns auch immer wieder natürlich dann im Nachwuchs oder später dann natürlich bei den Herren getroffen. Du hast gesagt, die Zeit, du warst sehr sportlich, beziehungsweise hast mehrere Sportarten ausprobiert, sagen wir mal so.
Ja.
Deine Eltern sind aber, also vor allem dein Vater hat eine Konditorei gehabt in Innsbruck. Wie haben die das aufgefasst, dass der Sport auf einmal einen großen Stellenwert gehabt hat? Ob anders gefragt, warst du der geplante Nachfolger von dieser Konditorei eigentlich? Oder wie war diese Entwicklung dann bei dir und in deiner Familie?
Also das war eine sehr interessante Entwicklung, würde ich jetzt mal sagen, weil meine Eltern mir eigentlich zu nichts gedrängt haben. Wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, vielleicht wäre es manchmal ganz gut gewesen, wenn sie bei ein paar Sachen ein bisschen angeschoben hätten. Aber ich bin ihnen sehr dankbar für das, wie sie mir das ermöglicht haben, aber sie waren eigentlich immer unterstützend und haben gesagt, ich kann machen, was ich will. Mhm. Es war dann schon immer wieder mal die Frage, ja, wie schaut's aus? Ausbildung wäre schon eine Geschichte und finanziell wäre es auch gut, wenn wir die nicht bis 30 durchfüttern müssen. Und ja, und es war dann irgendwann auch der eigene Antrieb, dass man sagt, man will ja dann nicht von den Eltern abhängig sein, weil man dann immer irgendwie die Sachen nicht allein entscheiden kann.
Ja.
Und geplant war es eigentlich nicht, weil meine Eltern gesagt haben, also mein Papa hat damals unglaublich viel gearbeitet, wo ich nicht genau weiß, wie er das überhaupt geschafft hat, weil er ist jeden Tag um 7 aufgestanden, in die Arbeit gefahren und Samstag hat er sowieso immer gearbeitet und Sonntag so 2 bis 3 Sonntage im Monat. Das heißt, er hat dann ja vielleicht 2, 3 Tage frei gehabt im Monat und da war dann auch nicht so, dass er dann daheim sich erholt hat, sondern hat halt dann daheim seine ganzen Bastler- und Gartenarbeiten erledigt. Mhm. Und hat dann quasi gesagt, für das, was er arbeitet, verdient er eigentlich viel zu wenig, was ein bisschen lustig war, weil er ja eigentlich sich selber den Gehalt auszahlt. Aber ja, er hat dann gesagt, er will nicht, dass ich so ein Leben führe wie er, beziehungsweise das halt nur aus Arbeiten besteht und hat einfach gesagt, er will mir das nicht antun. Okay. Und ich habe das damals also hingenommen und habe dann gesagt, ja, ich habe jetzt eh nicht das Bedürfnis. Und es war aber dann spannend, weil wo ich dann mit dem Volleyball, wo es so dem Ende zugegangen ist von meiner aktiven Zeit, hätte ich dann das Bedürfnis gehabt, genau sowas zu machen, beziehungsweise habe ich immer auch so ein bisschen die Liebe zum Süßen und zum Kaffee gehabt. Mhm. Deswegen hätte mir das eigentlich sehr fasziniert, aber das hat eben ein bisschen gedauert. Und es war aber dann schon so, dass er die Firma immer weiter abgebaut hat, dass er in der Corona-Zeit das sehr schwer zu stemmen war und er dann irgendwann gesagt hat, ja, er baut jetzt langsam ab, verkauft dann alles und schließt es ab. Genau.
Mhm. Okay, ja, das ist spannend, weil natürlich haben wir schon hin und wieder ein bisschen über die Situation gesprochen, auch privat, aber so im Detail nicht. Und es ist natürlich schon so, dass einen das ja ein bisschen prägt. Ich meine, jeder hat so die Zeit, wo er wahrscheinlich eh nicht das machen will, was die Eltern machen. Das hast du jetzt eher so ein bisschen gesagt und irgendwann kippt es dann. Und es ist eigentlich lustig, dass das bei dir dann eher so war, dass du irgendwann dachtest, dass eigentlich war es ja gar nicht so schlecht gewesen. Aber du hast dein Ding gemacht, die sportliche Herausforderung gesucht und hast, ja, ich würde mal sagen, eigentlich alles ausprobiert, was es so gibt. Also du hast in der Halle, hast schon gesagt, zweite Bundesliga, dann sogar erste Bundesliga gespielt. Du bist aber auch ins Brixental gekommen, oder? Du hast einmal eine Zeit lang in Brixental gespielt. Wie ist das gekommen?
Ja, in Brixental war es so, durch das, dass jetzt in Tirol nicht so viele Nachwuchsvolleyballer gibt, kennen sich ja alle gegenseitig und habe damals mit Simon Schölkofer, wo sein Papa den Verein geführt hat in Brixental, war ich gut befreundet und wir haben im Nachwuchs gemeinsam gebeacht. Und ja, im Brixental war es so, dass der Harry, das war der Papa von ihm, einfach ein Fuchs war und sehr gute Sponsoren gehabt hat und da budgetär für eine zweite Bundesligamannschaft eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt war und deshalb die Spieler mit finanziellen Goodies auch immer ein bisschen locken hat können. Mhm. Und ja, und ich habe das damals, hat mir das irgendwie taugt und ich wollte mir ein bisschen ein Taschengeld neben der Schule dazu verdienen und bin dann halt zu jedem Training eine Dreiviertelstunde mit dem Auto gefahren.
Mhm. Also eigentlich und, schon eine ganz schön Strecke, ja.
Genau, und er hat halt einfach im Brixental wenig Eigenbauspieler gehabt, also nicht genug, um eine ganze Mannschaft zu machen und hat dann eben von Salzburg und von Innsbruck so ein bisschen die Wollen haben abgezogen. Ja. Genau, und es war aber dann so, dass wir eigentlich eine sehr starke Mannschaft gehabt haben und er dann, wo wir Aufstiegsplayoff gespielt haben, sich erwartet hat, dass die Halle brechend voll ist und dass das jeder sägen will und jeder uns aufsteigen will, sägen will in die erste Bundesliga. Und dann war das so ein bisschen ernüchternd, weil da halt gerade Frühling war und die Leute dann irgendwie was anderes zum Tun gehabt haben. Und dann hat ihn das irgendwie so getroffen, dass er gesagt hat, nein, er will eigentlich gar nicht in die erste Bundesliga, weil das dann noch mehr kostet und alles noch mehr Aufwand ist. Und wenn die Leute das nicht so
honorieren oder schätzen,
nachher rentiert sich das für ihn nicht, genau.
Mhm. Okay, ja. Ja, das wäre ja mal eine spannende Person. Bin am Überlegen eben, wann wir das genau machen könnten, dass man in Harald Schörkow einmal einladen, weil der hat sicher auch sehr viel zu erzählen. Der hat ja doch mit einigen schon zusammengearbeitet.
Ja.
Okay, und da warst natürlich du auch dabei. Ich habe mir jetzt ganz groß, das ist das Größte, was ich mir aufgeschrieben habe, der Mucho ist eigentlich so der Weltenbummler. Also du bist jetzt eigentlich überall daheim, immer wenn du bist. Ich hab Bilder gefunden von Ried zum Beispiel, von einem Beachvolleyball-Turnier, wo du auch drauf bist. Also du bist eigentlich in ganz Österreich bekannt und immer wieder herumgekommen. Somit war das gar nicht so leicht, wie man das etappenweise so einordnet, deine gesamte Karriere und Erfolgsgeschichte. Somit habe ich mir jetzt einfach gedacht, möglichst wenig Vorbereitung, mehr Improvisation. Das liegt ja dir am besten.
Ja.
Ich würde jetzt sagen, das Thema Innsbruck, Tirol, lassen wir jetzt einmal ein bisschen beiseite und wir gehen gleich einmal auf die nächsten Stationen ein. Du hast, ich habe schon angesprochen, Beachvolleyball in Ried zum Beispiel, haben wir die gesehen beim Turnier. Das heißt, du hast auch Beachvolleyball sehr früh vielleicht begonnen, das kannst du uns jetzt erzählen. Aber wann war so der erste Punkt, wo du gedacht hast, Innsbruck, Tirol ist mir zu klein, ich will die ganze Welt bereisen?
Ja, das war eigentlich gleich einmal der Fall. Also vielleicht noch kurz, wenn wir für das Zeit haben, die Geschichte zu meiner Beziehung zur Schule. Ich war in der Schule eher so am Limit immer unterwegs. Solange ich es geschafft habe, passt es für mich. Und habe dann in der Oberstufe mir ein bisschen durchkämpfen müssen. Habe jedes Jahr Wiederholungsprüfung gehabt, immer mit der Absicherung der Klausel. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Oder wie das halt gehandhabt wird, auf jeden Fall.
Ja, öfter Klausel ist frech, wenn man kriegt, aber einmal kriegt man es meistens, ja.
Ja, genau. Also ich habe sie jedes Jahr gehabt, aber nie verwendet, weil ich immer die Wiederholungsprüfung geschafft habe.
Ach so, ja, das geht, ja.
Und habe dann eben in der 5. Gymnasium, 6. Gymnasium das gehabt und dann haben alle zu mir gesagt, 7. Klasse ist die härteste, weil wenn man die geschafft hat, dann ist man in der 8. Klasse und da legen dir die Lehrer dann keinen Stein mehr in den Weg und da hast du es dann schon geschafft. Und das hat mich irgendwie motiviert und habe dann die 7. geschafft, ohne 5er, ohne Wiederholungsprüfung. Und dann haben wir gedacht, okay, passt, ich habe es geschafft, ich bin bei der Matura. Und dann bin ich in der 8. Klasse durchgeflogen. Da war unter anderem die Junioren-Europameisterschafts-Quali, die wir damals geschafft haben. Und da waren wir halt dann in Russland und in Holland war ich dann eben nicht dabei, weil da war die EM. Für die Matura bin ich nicht mitgefahren und dann trotzdem durchgeflogen.
Wow.
Und ja, und das war dann so, dass ich das irgendwie nicht so fassen habe können, weil alle mir gesagt haben, ja, eigentlich ist das ein Kinderspiel dann in der 8. und habe dann im 2. Anlauf das nachher geschafft, wo ich dann bei der Matura war, ohne Probleme das dann durchzogen. Weil eben bei dem 2. Anlauf habe ich mir gedacht, ja, jetzt geht das alles glatt und habe dann wieder 2 Wiederholungsprüfungen gehabt, die dann im Rahmen der Matura stattfinden. Ja. Also das war dann ziemliche Qual, auch für meine Eltern nicht so leicht. Genau, aber wo ich dann bei der Matura war, habe ich dann alles in einem Satz geschafft und war nachher eigentlich ziemlich froh. Und dann hat sich halt so ein bisschen die Frage gestellt, ja, was mache ich jetzt? Ich will Volleyball spielen, das taugt mir, ich will nur Volleyball spielen, aber du musst halt irgendwie ein Geld verdienen oder halt eine Ausbildung machen. War so ein bisschen die Vorgabe von den Eltern, dass sie sagen, wenn du eine Ausbildung machst, nachher unterstützt man die finanziell, dann geht sich das aus. Und dann habe ich mal ein Jahr in der Konditorei von Papa gearbeitet, alle Bereiche mal ein bisschen durchprobiert und habe mich dann für JUS inskribiert, weil ich keine Ahnung gehabt habe, wie die Studienwelt funktioniert und meine einzige Herangehensweise war, ich brauche ein Studium, das kein Aufnahmeverfahren hat und keine Anwesenheiten, weil dann bin ich einfach frei in meinem Schaffen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so die meisten ist dann, glaube ich, der Klassiker, entweder Wirtschaft oder JUS.
Ja.
Weil es so heißt, ja, da kann man viele Vorlesungsprüfungen machen, muss man nicht immer dort sein. Und dann habe ich mal mit JUS angefangen, weil ich für Wirtschaft zu spät dran war.
Aber das wäre halt hin und wieder gut, wenn man dort ist. Das habe ich auch selber erfahren müssen.
Genau. Und dann bin ich eben zu der ersten Veranstaltung hingegangen und dann war das eben so ein Kurs über Rechtsgeschichte. Und da bin ich dann drin gesessen und dann habe ich sofort gewusst, egal was da jetzt noch kommt, ich bin da komplett fehl am Platz.
Ja.
Und es hat einfach, ich habe dieses Jahr so ein bisschen gebraucht, um einfach zu eruieren, was Studieren eigentlich heißt und was man da eigentlich machen kann. Und
habe mich dann. Das haben eh viele,
genau, die
mir anfangen, ja.
Habe mich dann eben entschlossen dazu, weil das Beachvolleyball im Vordergrund gestanden ist und damals eigentlich die einzige Möglichkeit war, dass man nach Wien in den Stützpunkt geht. Und habe damals, weil ich genau bei der Sichtung für das Heeressport mir beim Schwunggelenk verletzt habe, das dann nicht geschafft und dann habe ich die Einberufung gekriegt, deswegen habe ich das Bundesheer in Tirol noch gemacht und habe dann gesagt, ja, ich würde gern zum Stützpunkt und bin dann nach Wien gezogen. Genau, und dann war ich 2 Jahre in Wien im Stützpunkt, habe dort trainiert, habe im 2. Jahr mit dem Julian Hörl gemeinsam eine WG gegründet.
Das war eigentlich so der erste Schritt, kann man sagen, weg, weil wenn du dann einmal allein lebst, allein eine Wohnung hast, ich glaube, dann lernt man eh relativ schnell, okay, dass man sich selbst versorgen muss. Da haben wir natürlich auch dementsprechend schon Kontakt gehabt und zu tun gehabt. Ich habe ja des Öfteren bei dir schlafen dürfen. Vielen Dank noch einmal an dieser Stelle.
Ah ja, stimmt. Jetzt, wo mir erinnerst, da habe ich da die Rechnung noch gar nicht geschickt.
Die Rechnung, ja. Ja, du kannst es gerne mal schicken. Schick mir es vielleicht wirklich direkt ins Max 21. Zu handen Robert Nowotny.
Ja, perfekt. Ist schon unterwegs.
Genau, der übernimmt das. Lustig habe ich es einfach gefunden, weil erstens einmal der Hörli, es ist ja ein lustiger Typ schon mal. Und du hast ja trotzdem, hast es eigentlich immer geschafft, dass du uns vor allem kulinarisch verzauberst. Ich kann mich noch erinnern, ich meine, für uns war halt das Normale eigentlich Nudeln und Pesto halt, je nachdem. Also die Nudeln waren immer gleich, das Pesto war halt immer anders. Aber wenn man bei dir war, das war halt meistens, da hat es auf einmal Händelflügel mit Ofenkartoffeln und solche Sachen gegeben, wo ich mir immer gedacht habe, okay, der erweitert den Horizont. Und vielleicht bleiben wir kurz bei dem in Wien. Du hast trotzdem immer wieder Halle gespielt. Oder hat es einmal eine Zeit gegeben, wo du gesagt hast, du setzt nur auf Beachvolleyball?
Ja, im ersten Jahr habe ich nur Beachvolleyball gespielt. Bin eigentlich nach Wien gegangen, gemeinsam mit Moser Helli damals. Und er hat dann irgendwann beschlossen, okay, das ist nichts für ihn und hat aufgehört. Und dann habe ich mit Hupfer Daniel angefangen.
Das heißt, man kann sagen, der Hupfer Daniel war so der erste professionelle Partner. Weil der hat die dann auch reingebracht, ein bisschen in die internationale Szene. Du hast ja mit dem Daniel Hupfer auch Top-10-Ergebnisse auf der World Tour erreicht. Das hast du natürlich dann auch mit dem Flo. Aber der Daniel Hupfer war natürlich einer, der sponsorentechnisch schon sehr viel mitgebracht hat und hat dir da vielleicht auch an die Hand genommen. Wie war die Zeit dann eigentlich mit dem Daniel Hupfer?
Im Nachhinein habe ich das alles zu schätzen gelernt. Währenddessen habe ich das nicht so geschätzt, wie ich es schätzen hätte sollen, weil er war, was jetzt Sponsoren angeht, hätte ich schon fast gesagt, ein Sponsorengott, weil er einfach so ein gutes Gefühl für das gehabt hat, wie man mit den Sponsoren umgeht und die Leute ihm einfach ihn gern unterstützt haben. Und sponsorenmäßig war er immer extrem gut aufgestellt. Und es war ja damals, wo ich mit ihm gespielt habe, habe ich ja nichts dazu beigetragen. Und er hat das eigentlich gesamt gestemmt allein. Und das war für ihn irgendwie überhaupt kein Problem. Und er war da immer fair, transparent und hat das alles gemanagt und ich habe dann halt nur ein paar organisatorische Sachen machen müssen, beziehungsweise wenn wir irgendwo mit dem Auto hingefahren sind, bin ich meistens gefahren, weil dann hat er arbeiten können. Und es war was, was ich damals halt überhaupt nicht gesehen habe und auch nicht so schätzen habe können. Und das hat auch damit zu tun, dass ich dann mit dem aufgehört habe, weil ich ja selber, was die Sponsoren angeht, immer eher dünn aufgestellt war. Und ich glaube, dass eben der Hupfi, so wie auch der Schnetzi, sehr gut in dem waren und sich aus dem auch der weitere berufliche Weg bei ihnen ergeben hat oder noch immer ergibt. Und ohne die Sponsoren geht's beim Beachvolleyball halt nicht.
Na, absolut, ja. Und man muss auch sagen, das Thema Bundesheer, glaube ich, war da bei dir oder bei mir natürlich auch noch nicht so ein Thema bei den Herren. Das war extrem schwer, dass man da reinkommt, was natürlich im Nachhinein jetzt wahrscheinlich auch ein Hauptfaktor war. Also vor allem bei mir, glaube ich, auch oder auch eben bei dir, nachdem ich ja der Karriere natürlich immer hautnah erlebt habe oder erfahren habe. Wenn man da Entlastung hat vom Bundesheer, ich glaube, das wäre natürlich schon nochmal ein anderer Punkt gewesen. Aber dem war nicht so. Das haben wir auch schon in diverse Podcast-Folgen besprochen, dass das mittlerweile eben super ist und dass da auch Möglichkeiten gibt, dass man die Fixkosten abdeckt. Das heißt, man kann aber sagen, der Flo Schnetzer hat die dann abgeworben. Würdest du das so sagen? Oder wie ist das dann zustande gekommen, dass du dann vom Daniel Wecker bist und dann zum Flo Schnetzer gekommen bist?
Ja, ausgespannt mit seinem Charme, hätte ich gesagt.
No. Ja, an Flo Schnetzer kann man nicht widerstehen, gell?
Ja, anscheinend. Es war dann so, dass irgendwie, wo wir geredet haben, wir beide das Gefühl gehabt haben, wir wollen das Gleiche und sehen das ähnlich. Das war auch damals so ein jugendlicher Leichtsinn. Ich will jetzt die Welt erobern und habe mir was weiß ich alles eingebildet und habe dann gesagt, es muss jetzt unbedingt der Wechsel her. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich so beobachte, denke ich mir, okay, so eine Partnerschaft einmal 2-3 Jahre entwickeln lassen, ist immer gut, egal was für Vorstellungen man hat. Und das war damals, war ich halt einfach sehr ungeduldig und wollte dann sofort mehr und habe dann gesagt, okay, gleich weiter und habe dann gewechselt. Ja, und die Zeit mit Flo Schnetzer, finde ich, war anknüpfend zu dem, was ich vorher gesagt habe, war so, dass wir einfach diesen Ehrgeiz geteilt haben und beide die Welt zerreißen wollten und das hat uns eigentlich verbunden, aber privat waren wir einfach sehr unterschiedlich von den Charakterzügen her, hätte ich gesagt. Und das war, glaube ich, für beide eine sehr herausfordernde Zeit. Ich weiß nicht, wie er es im Nachhinein sieht, aber für mich war es so, dass ich auch sehr viel gelernt habe in der Zeit eigentlich. Was ich natürlich während der Zeit nicht so gesehen habe, sondern da waren dann ein paar Sachen, die mir nicht gepasst haben und die schwierig waren. Aber im Nachhinein habe ich aus dieser Zeit sehr viel mitnehmen können und einfach sehr viel gelernt, was die persönliche Entwicklung angeht. Und bin auch dankbar dafür, dass es so war.
Und ihr habt ja viele Erfolge gefeiert, gell? Also gerade nationale Tour und so, da wart ihr immer vorne dabei. International war es natürlich schwierig, weil natürlich auch sehr viel Konkurrenz schon allein in Österreich da war.
Ja, vollkommen richtig. Die Österreicher Regelung war immer schwierig, dass man zu den Turniere fahren hat müssen, die jetzt ein bisschen weiter weg oder ein bisschen teurer waren, damit man eine Chance kriegt, dass man überhaupt mitmachen kann. Und wir haben in der zweiten Saison, hätte ich gesagt, national waren wir sehr erfolgreich und international war es, glaube ich, die härteste Saison von allen, weil man einfach, glaube ich, bei 4 oder 5 Qualifikationen in der letzten Runde, kurz vorm Hauptbewerb, in allen Spielen im entscheidenden dritten Satz mit 2 Punkte Unterschied ausgeschieden sein. Und da waren so Szenen dabei, an die kann ich mich jetzt noch erinnern. Zum Beispiel, warum der Flo nicht mehr mit Schildkappe spielt, war, dass man also die anderen Matchball haben bei 14-13 im dritten Satz und wirklich gut dabei sein und das Momentum gerade so ein bisschen gewechselt hat, weil im dritten Satz hinten waren und er dann einen Ball annimmt, ihm aufspielt und er den Ball im Block schlägt, so dass der Ball ins Out geht und beim ins Out gehen streift ihn der Ball an der Schildkappe und wir verlieren das Spiel und das war dann auch sowas. Dass er dann seitdem nicht mehr mit Schildkappe gespielt hat, sondern nur mehr mit Bandana. und das ist natürlich dann auch was, wenn du so viele knappe Spiele hast, das macht was. Das ist wie, kommt mir vor wie in einer Liebesbeziehung. Es ist der Vergleich vielleicht ganz gut. In dieser Zeit haben wir einfach, weiß ich nicht, wir haben sicher 320 Tage im gleichen Zimmer geschlafen und uns jeden Tag gesehen. Und also beim Trainingslager ist dann halt so der erste Mensch, den du siehst, wenn du aufstehst. Du gehst gemeinsam frühstücken, du gehst gemeinsam ins Training, gemeinsam Mittagessen und dann ist halt so am Abend, du bist zu zweit zum Beispiel in Athen auf Trainingslager und dann geht halt jeder allein irgendwo hin, ist auch dann komisch. Dann machst du halt schon was gemeinsam. Ich glaube, man muss da einfach schauen, dass man ein bisschen die Zeiten für sich nimmt, dass man einmal allein ist, aber du willst dann auch nicht die ganze Zeit allein sein. Also das ist so ein bisschen die Krux.
Ja. Ich würde es sogar fast nur extremer sehen. Ich finde, es ist eher ein gemeinsamer Roadtrip in einem Wohnwagen mit der eigenen Freundin oder mit der Frau. Also quasi, es ist ja nicht nur, weil das Thema Geld ist auch immer wieder natürlich ein Punkt. Und du fliegst ja meistens schon mal sehr günstig. Das heißt, man fliegt meistens länger, man ist genervt, weil die ganzen Reisestrapazen sind. Man macht ja nicht einen Direktflug nach Malaysia, sondern man fliegt ja komplett aus mit, weiß ich nicht, 24 Stunden unterwegs. Das heißt, man ist dauernd eigentlich eher auf 100, weil einfach alles zu viel ist. Und dann hast du natürlich nur den Faktor Leistung. Das heißt, du spürst einmal nicht gut. Und dann hast du natürlich wieder danach das Problem, dass jeder wieder auf 100 ist. Also ich kann das absolut nachvollziehen. Ich glaube, das ist beinahe unmöglich, dass man das richtig macht oder hundertprozentig richtig hat, weil die Höhen und Tiefen hast du in jeder Konstellation. Man muss einfach so sehen wie ein Beruf. Und da siehst du das, glaube ich, du eher mittlerweile auch sehr, sehr ähnlich, das Ganze. Auf ein Spiel mit Flo möchte ich aber ein bisschen eingehen. Ich habe es gegen einen Marcio gespielt, also Weltmeister im Beachvolleyball. Und es war eine unfassbare Schlacht. Was genau ist da passiert?
Ja, das war, glaube ich, also wenn du das jetzt sagst, wenn du mich gefragt hättest nach der Partie, an die ich mich am besten erinnern kann, war das sicher eine von denen. Und das war zum Beispiel, da haben wir 2018 im dritten Satz in der letzten Quali-Runde verloren. Und wo wir das losgesehen haben, gegen wen wir spielen, war es für uns sowieso, okay, passt, das ist eine Quali, wo wir nicht traurig sein, wenn wir die Qualifikation nicht schaffen, weil die Gegner sind einfach viel zu stark. Und manchmal hast du das.
Marcio Thiago,
genau. Gell? Sie waren, glaube ich, Nummer 2 in der Quali und wir waren halt ganz hinten. Und durch das war es so, ja, okay, gegen die haben wir eh keine Chance. Und dann einmal angefangen, natürlich bist du dann immer voll motiviert und auch der Klassiker, dass wenn du gegen ein wesentlich stärkeres Team spielst, geht dir alles auf und ihnen halt nicht so viel. Und wir haben dann wirklich im ersten Satz ja eigentlich überrannt, glaube ich 21-14. Und im zweiten Satz ist es dann auch so dahingegangen, dass wir immer mit ihnen auf Augenhöhe waren. Und wo sich der Satz dann dem Ende genähert hat, war es dann so, auf einmal kommt dann dieser Gedanke, hey, wir können jetzt wirklich gewinnen gegen die. Weil auch wenn du den ersten Satz gewinnst, wenn sie dann im zweiten voll loslegen und im dritten und du bist dann nie vorne, dann ist da klar, okay, sie haben jetzt einfach nicht auf 100% gespielt im ersten Satz. Aber es war so, sie sind geschwommen, sie haben gezittert und es war so, okay, es ist möglich, es ist wirklich möglich. Und dann hat es eben diesen Ball gegeben, von dem ich manchmal noch Albträume habe, wo ich am Block gesprungen bin und den Ball berührt habe und der Ball seitlich ins Out geht, auf unserer Seite, und der Flo sich irgendwie ausgehechtet und mir den Ball auf die Netzkante spielt in einem echten Manöver, und der Ball ist auf der Netzkante und ich denke mir einfach, wenn ich ihn jetzt mache, ist es aus, und dann haben wir Matchball gehabt im zweiten Satz. Den einzigen Gedanken, den ich gehabt habe, war nur nicht, was eine meiner Spezialitäten war, blind fest draufhauen, nur nicht das. Ich kann mir alles verzeihen, aber nicht, dass er mich blockiert. Und überlege halt ewig und mache dann den Line-Shot, und in dem Moment, wo ich den Ball berühre, nehme ich drüben wahr, was passiert, und er ist vom Block weggegangen. Das heißt, das ganze Feld war frei gewesen, und diese Variante mit blind drauf, wer die Erlösung
gewinnt.
Genau, und er holt den Ball und legt ihn dann rein. Und das war dann irgendwie hart, von dem haben wir uns dann nicht so ganz erholt, haben den Satz, glaube ich, 25-23 oder so verloren. Und dann war es so, okay, egal, wir legen nochmal los. Gell? Im dritten Satz ist alles möglich, und da waren wir dann, glaube ich, schon 12-8 oder so hinten. Und auf einmal steht es halt wieder 13 beide, 14 beide, 15 beide, und es hat, glaube ich, 45 Grad gehabt, und es waren dann schon alle anderen Qualifikationsspiele aus, und das heißt, alle Spieler von den anderen Courts haben sich dann gesammelt und jeder hat sich das Spiel angeschaut, und es war dann halt der Flo hat sich dann auch mit dem Maß ein bisschen angelegt. Dann ist es da ein bisschen zwischen denen hin und her gegangen im dritten Satz. Und dann ja, sind halt die Emotionen hochgekocht und dann haben wir im Endeffekt 2018 verloren.
Und, ja, Wahnsinn, ja.
Und das war halt die härteste Niederlage von allen, glaube ich. Der Flo ist dann, glaube ich, 1,5 Stunden mit 7 Icebags am ganzen Körper irgendwo im Schatten gelegen. Hat es nicht mehr geschnauft. Ich bin daneben gelegen.
Ja, brutal eigentlich. Gell? Das ist eigentlich, das beschreibt die Karriere von einem Beachvolleyballer so gut, weil du einfach in einem Spiel mehrere Tode erleiden kannst, aber auch natürlich Wiedergeburten, sagen wir mal so.
Ja.
Das ist schon eine unfassbare Sportart. Und es ist halt einfach wirklich der Tennisvergleich. Ich glaube, das ist schon zutreffend. Du bist da wirklich alleine, auch wenn du zu zweit bist, aber du bist teilweise wirklich ganz allein. Du musst mental so viel durchmachen. Du hast den Ball auf der Netzkante, verwertest die Chance nicht, aber es geht weiter. Und im nächsten Satz wirst wieder du die Bälle kriegen und wieder die Chancen und wieder die Chancen liegen lassen.
Ja.
Ah, das ist einfach ein cooler Sportart. Ja.
Ja.
Aber wie kam es dann? Also es ist ja nicht danach gleich zum Cut gekommen mit dem Flo. Vielleicht gehen wir nur ein bisschen auf das Ende dann zwischen dir und dem Flo ein. Was ist da genau dann ausschlaggebend gewesen?
Ja, der ausschlaggebende Punkt war einfach der, dass wir 2 Jahre gemeinsam gespielt haben und ich dann das Gefühl gehabt habe, ich will den Punkt nicht verpassen beruflich. Also damals war ich Feuer und Flamme für Volleyball, für Beachvolleyball, habe aber das Gefühl gehabt, ja okay, also bei den anderen beobachtet, entweder muss man auf Doppler-Horst-Niveau sein, dass man wirklich wesentlich mehr verdient als ein normaler Arbeiter oder eben sponsorenmäßig so gut aufgestellt sein, dass man sagt, mit dem druckt man viel durch, aber es war dann irgendwie klar, dass ich so mit 23, 24, 25 wird da dann irgendwann bewusst, die Schritte, dass man besser wird, werden immer kleiner und man nähert sich halt diesem Plateau an, wo man sagt, okay, das ist das Level, das maximale Level, was ich erreichen kann. Und da habe ich dann einfach irgendwann das Bedürfnis gehabt oder habe das Gefühl gehabt, ja, es könnte sein, dass das schwierig wird mit der Weltspitze. Und ich will mir irgendwas nebenher aufbauen, dass ich dann nicht mit 30 oder 32 dastehe und sage, okay, ich bin jetzt da am Arbeitsmarkt, wer will mich? Und die Leute dann sagen, ja, was hast du vorzuweisen? Ja, ich war ja Beachvolleyball-Profi oder Hallenprofi und sie sagen dann, ja, und was hast du sonst
noch gemacht?
Genau, und das ist halt einfach nicht so anerkannt. Und dort dann, glaube ich, schwierig, einen Job zu finden. Und deswegen war es okay, ich muss irgendwas nebenher machen, ausbildungsmäßig, weil ich sonst 32 bin und dann sage ich mir, ja, okay, das, was du jetzt geschafft hast, hat der andere mit 21 geschafft. Und dann nehme ich lieber den mit 21, weil der kann 9 Jahre länger arbeiten wie du. Und
ja,
das war dann ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, ich will mir aus dem professionellen Beachvolleyball ein bisschen zurückziehen, würde gern in der Halle irgendwo spielen, weil es für mich einfach so war, dass ich vom Organisatorischen her nicht so gut war. Das heißt, wenn wir jetzt Vormittag und Nachmittag trainiert haben, habe ich am Abend nichts mehr gelernt.
Ja.
Und beim Hallenvolleyball ist ja doch so, dass du 2-mal am Vormittag Training hast, vielleicht 3-mal, aber dann hast du mindestens 2 Vormittage, eher 3, wo du auf die Uni gehen kannst, wo du theoretisch auch arbeiten kannst, eine Ausbildung machen. Ganz gleich. Und dann hast du immer am Abend Training. Das heißt, das lässt sich mit der normalen Arbeitswelt oder Ausbildungswelt einfach kombinieren. Und beim Beachvolleyball ist das halt viel schwieriger.
Ja, voll. Und da muss man da sagen, das ist ja der Unterschied zum Flo, gell? Der Flo, der hat da einfach 120% rein oder mehr. Und der lernt dann halt auch nur am Abend, wenn er muss.
Genau.
Und das ist auch der Grund, warum er das so lange jetzt wahrscheinlich auch schon machen kann auf dem Niveau. Also das ist ja eine Meisterleistung. Vielleicht könntest du ein bisschen, ich weiß, es ist jetzt nicht so leicht, aber die vielleicht Top-3-Momente in deiner Beachvolleyball-Karriere einmal zusammenfassen und nennen. Also das würde mal sagen, es muss jetzt nicht unbedingt ein Top-Erfolg sein, aber was sagst du, so drei Momente, die du nie vergessen wirst?
Also Nummer 3, eindeutig das, was wir vorher schon besprochen haben. Dieses Match, auch wenn wir es wenn wir es verloren haben, aber das war, also ich habe danach so viele Nachrichten gekriegt, wo einfach viele Leute sich beteiligt haben und gesagt haben, hey, das war das Brutalste, was ich jemals gesehen habe. Die sind daheim vor dem Bildschirm hingeschmolzen, weil sie alle so nervös waren. Also ich glaube, dass dann das zum Zuschauen noch viel schlimmer ist, wie wenn man selber erlebt, aber das war einfach dieses Erlebnis, auch wenn es teilweise vielleicht ein negatives Erlebnis ist, war einfach so prägend und hat so viel Gehalt gehabt, dass das auf alle Fälle unter die Top 3 ist.
Ja.
Nummer 2 würde ich jetzt auslassen, weil mir jetzt gleich Nummer 1 eingefallen ist. Also Nummer 1 war ganz klar der Turniersieg in Rom.
Mhm.
Weil das war quasi das Turnier, wo ich zum ersten Mal zuschauen war und das sich so von Jahr zu Jahr entwickelt hat, wo im ersten Jahr dort war, mir das, also es war damals nur A-Cup, also die höchste Turnierklasse in Österreich. Und da habe ich zugeschaut und gedacht, wie lässig wäre es, da einmal mitzuspielen. Und im Jahr drauf habe ich in der Quali mitgespielt. Und dann habe ich mir gedacht, wie lässig wäre es, da einmal am Sonntag noch dabei zu sein unter die besten 4 Teams. Und im Jahr drauf sind wir dann Vierter geworden. Und dann war es so, okay, und wie lässig muss es sein, wenn du den letzten Punkt vom ganzen Turnier machst und dann das Turnier gewonnen hast. Und im Jahr drauf habe ich es dann eben mit dem Flo gewonnen.
Irre.
Und das war halt so dieses stufenweise nach oben gehen mit dann dem Abschluss, ja, wie so ein Kindheitstraum, der dann in Erfüllung geht. Und das war sicher mit Abstand das emotionsgeladenste Erlebnis, ja, weil das einfach so diese Geschichte ein bisschen widerspiegelt.
Ja, voll. Na, brutal, ja. Also vor allem eben wie du sagst, beim Heimturnier geil, Family, alle sind da. Und dann ist man da der Letzte, der den Punkt macht oder dann ganz oben steht am Treppchen. Das ist schon einzigartig. Okay, hast international vielleicht einen Erfolg, wo du sagst, okay, du hast ja doch Top-10-Ergebnisse auf der World Tour gefeiert, wo du sagst, das sei es Südafrika oder so irgendwas, was da.
Ja, ich glaube, dass wir das dann an die zweite Stelle rein könnten. Der 9. Platz in Südafrika. Und da würde ich jetzt aber gar nicht einen Moment, sondern einfach dieses Turnier als Gesamtes, weil da waren einfach schon bei der Anreise und wo wir im Hotel waren und wie das Turnier abgelaufen ist, einfach so viele spannende Erlebnisse.
Ja.
Yeah. Also als einen Moment zusammenfasst.
Ich glaube, das passt ganz gut, ja. Und natürlich die ganzen Auswärtsfahrten, ich meine, das ist ja immer ein Highlight gewesen, die man wahrscheinlich auch nicht missen möchte, wo ich teilweise sogar dabei sein habe dürfen. Jetzt haben wir eigentlich schon sehr viel von deiner Persönlichkeit auch, finde ich, kennengelernt. Du hinterfragst Dinge, glaube ich, auch oder reflektierst, sagt man, glaube ich, jetzt auch mittlerweile. Das heißt, dir ist die Psyche immer sehr wichtig. Und das, was dahinter steckt, vielleicht auch ein bisschen. Du hast dann schon kurz einmal jetzt angesprochen, der Wechsel zum Hallenvolleyball war eigentlich auch aufgrund von der Reflexion, weil du hast gesagt, okay, du kannst da mehr erleben in einem strukturierteren Umfeld vorstellen, dass du gleichzeitig auch eben auch Ausbildung beginnen kannst. Das Thema, was ich jetzt ein wenig aufmachen möchte, war dann der Wechsel nach Graz. Wahrscheinlich war Graz eben genau dann der Punkt, wo das alles möglich wurde. Du hast eigentlich deine Leidenschaft verbinden können mit einer Ausbildung. Und hast natürlich dann auch noch vielleicht, es war das auch ein Thema, die Partnerschaft oder eine Partnerin kennengelernt. Das heißt eigentlich so ein bisschen das Thema sesshaft werden. War das dann eine richtige Zusammenfassung, würdest du sagen, oder was war ausschlaggebend, dass du dann nach Graz gegangen bist?
Ja, war, finde ich, sehr schöne Zusammenfassung. Ja, also zur Partnerin, da hat es mich nachher erwischt. Und seitdem bin ich in Graz. Also zum Volleyball. Es hat angefangen mit dem Hallenvolleyball, wo es mir einfach sehr gut gefallen hat, weil einfach die Spieler für mich einfach interessant waren. Die Mannschaft war genau so, dass du sagst, sie haben eine gute Nachwuchsarbeit, spielen jetzt nicht an der Spitze mit, aber immer so in diesen vorderen 3 bis 6, also in den Rängen 3 bis 6. Und ich habe ja bis dorthin eigentlich viel mehr als Diagonalangreifer in der Halle gespielt und das war so wie eine neue Challenge für mich, dass ich gesagt habe, okay, beim Beachvolleyball bin ich jetzt da an ein gewisses Limit gestoßen und ich will jetzt eine neue Challenge und bin ja nach Graz gegangen als Aufspieler. Mhm. Und das war ja für Graz also ein bisschen eine Wundertüte, weil ich hätte jetzt gesagt, für das war ich eigentlich ein sehr günstiger Spieler damals. Und sie haben aber auch nicht gewusst, was sie kriegen, weil es hat jetzt keinen Referenzwert gegeben. Ich habe gesagt, okay, im Nachwuchs, wo ich 17 war, habe ich mal irgendwo aufgespielt, aber sie können jetzt nicht sagen, ob ich in der ersten Liga aufspielen kann. Und ja, und habe dann eigentlich angefangen hinterm Flo Ertl als zweiter Aufspieler und da haben wir uns dann beinhart bekämpft im Training und bei den Spielen und privat waren wir ja sehr gut befreundet, was dann manchmal ein bisschen herausfordernd war. Weil es natürlich so ist, dass, wenn du auf der gleichen Position spielst, nur einer von beiden spielen kann. Außer du bist Mittelblocker oder Außenangreifer.
Und Flo Ertl hat lebende Legende.
Genau. Und da haben wir uns halt einfach so ein bisschen bekämpft. Und im zweiten Jahr war ich dann dort erster Aufspieler und er ist dann zu Weiz gewechselt. Und das war dann eher ein bisschen herausfordernd. Aber volleyballerisch super, weil ich einfach sehr viel gelernt habe dort und mir das einfach begeistert hat. Und ja, es war dann ganz interessant, weil ich immer, wenn ich in der Liga zum Beispiel, damals hat es nur die Österreicher-Regelung gegeben, dass im Cup nur die Österreicher spielen dürfen. Und dann habe ich in der Liga immer aufgespielt und im Cup diagonal, weil wir damals einen Legionär gehabt haben, auf der Diagonalangreiferposition und dann niemanden gehabt haben. Und in meinem letzten Jahr in Graz haben wir gesagt, okay, wir müssen ein paar Umschichtungen machen in der Mannschaft, haben sich die drei ältesten Spieler mit dem Vorstand getroffen, haben gesagt, okay, wir müssen ein paar Veränderungen vornehmen und dann habe ich gesagt, ich würde aufspielen oder diagonal spielen, je nachdem, was für Ergänzungsspieler sie finden. Und sie haben dann damals die zwei Portugiesen geholt, einen Aufspieler und einen Außenangreifer und deswegen habe ich dann in der letzten Saison wieder diagonal gespielt. Und natürlich dann im Cup hat der Portugiese wieder nicht spielen dürfen, dann habe ich im Cup wieder aufgespielt. Also das war, beschreibt eigentlich so ein bisschen dieses Dilemma, das ich immer durchlaufen bin, weil die Kombination ja eigentlich ungewöhnlich ist, dass du sagst, Aufspieler und Diagonalangreifer sind ja eigentlich von den Voraussetzungen her zwei sehr unterschiedliche Positionen.
Komplett konträr eigentlich, ja.
Und da war ich halt immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, eh so ähnlich wie mit Beachvolleyball und Hallenvolleyball. Dass ich nie jetzt gesagt habe, okay, das ist meins und ich mache nur das, sondern dass ich immer diese Abwechslung genossen habe und gleichzeitig aber auch da so ein bisschen festgesteckt bin zwischen den zwei Sachen.
Ja, voll. Das kann man mir gut vorstellen. Und das heißt, du magst dich gar nicht entscheiden, das eine oder das andere, solange eben beides funktioniert und man beides machen kann. Und das Thema bringt mir jetzt, oder der Punkt bringt mir ein bisschen zum Studium. Du hast ein Psychologiestudium begonnen, auch natürlich damals in Graz oder mittlerweile schon einige Jahre her, wahrscheinlich der Start zum Psychologiestudium. Wie sehr hat eigentlich das Studium dann der Ansicht aufs Volleyball verändert?
Boah, das ist eine gute Frage. Die Frage ist, ob das Volleyball meine Ansicht auf das Studium verändert hat oder mein Studium die Ansicht aufs Volleyball. Weil ich halt gesagt, dass ich mir vom Studium wesentlich mehr erwartet habe, als es dann schlussendlich war, weil es doch sehr trocken und zahlenbasiert, sehr viel Statistik ist und du eigentlich einfach eine wissenschaftliche Ausbildung kriegst im Psychologiestudium, wo ich glaube, dass viele das nicht wissen, sondern jeder sich denkt, wenn ich Psychologie studiere, dann verstehe ich danach alle Menschen. Zum gewissen Teil ja, und man lernt halt auch im Studium Menschen kennen, die haben dann helfen dabei, beziehungsweise hat man im Studium auch Zeit, sich außerhalb vom Studium mit Dingen zu beschäftigen, die in die Richtung gehen. Aber ich glaube, also die Richtung kann jetzt gar nicht so vorgeben. Ich glaube, dass es einfach immer gegenseitig beeinflusst hat, weil man dann einfach Parallelen sieht. Man hat so ein Gefühl, ja, beim Volleyball funktionieren gewisse Dinge auf so und so. Und wenn man dann lernt, wie es wirklich funktioniert im Gehirn, dann kann man das ein bisschen verbinden. Und umgekehrt aber glaube ich auch, dass man, wenn man die Konstrukte auf der Uni lernt, sagt, ja, das habe ich schon mal erlebt. Aber ich glaube, dafür muss man jetzt nicht Volleyball gespielt haben, sondern das ist einfach im täglichen Leben hat man immer wieder Situationen, wo man dann, wenn man den Konstrukt lernt, sagt, ah ja, das hat ja so und so funktioniert.
Ja, ich glaube, es fließt eher so ineinander, wie du sagst. Ich glaube, man kann es gar nicht so trennen. Aber ich glaube, also wenn man jetzt einmal wen fragen würde, wie würde der perfekte Volleyballtrainer ausschauen, dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, naja, er muss vielleicht zugespielt haben, er muss Volleyball verstehen, er muss vielleicht generell das Verstehen, was wichtig ist, die Dynamiken im Spiel. Er muss wahrscheinlich auch Erfahrungen gemacht haben, schon mal ein bisschen im Bereich von mentaler Stärke, wie kann er in gewissen Situationen agieren und so weiter. Und dann würde man, wenn man das jetzt mal so checklistenmäßig das abhackelt, wahrscheinlich draufkommen, dass du alle diese Eigenschaften erfüllt hast. Oder du erfüllst sie eigentlich, weil du bist Zuspieler, du hast gesagt, du bist sogar Diagonalspieler, du hast wahrscheinlich alle Positionen schon ein bisschen kennengelernt. Du hast das Mentale, wo ja auch jeder immer aktuell sagt, dass das entscheidender wird. Du hast die physische Stärke. Das heißt, du bringst eigentlich alles mit, was man für die Trainerposition braucht. Und siehe da, du bist auch Trainer geworden. War das mehr oder weniger nur eine Frage der Zeit, dass du dann quasi auch gleichzeitig den Trainerposten übernimmst bei irgendeiner Station?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist natürlich, wenn du so viel Zeit von deinem Leben für eine Sache, in dem Fall Volleyball, investiert hast, liegt es halt irgendwie nahe, dass man die Erfahrungen, die man gemacht hat, dann weitergeben kann. Und ja, ich habe das Gefühl gehabt, es hat bei mir immer ganz gut funktioniert mit diesem analytischen Denken und ich habe ein ganz gutes Auge gehabt für die Leute, was sie jetzt technisch fabrizieren und habe auch das Gefühl gehabt, dass wenn ich kleine Tipps gebe, dass das gleich mal einen guten Input hat bei den Leuten. Und ja, wie ich zum Trainer sein gekommen bin, war ja eigentlich ganz lustig. Ich habe aufgehört und habe gesagt, jetzt konzentriere mich ein Jahr nur aufs Studium und schiebe das Volleyball ein bisschen beiseite, weil immer, wenn es präsent war, habe ich halt wenig gemacht im Studium. Und habe dann ein Jahr nichts gemacht und bin dann angerufen worden von Gernot Schoberer, vom Präsident vom Volleyballclub Weiz. Und er hat gesagt, sie wollen wieder den Österreicher Weg gehen und sie suchen österreichische Spieler, ob ich Interesse hätte. Und dann habe ich gesagt, nein, also spielerisch ist das bei mir jetzt vorbei, Trainer würde ich machen, habe ich so im Spaß zu ihm gesagt. Dann hat er gelacht und dann haben wir gesagt, ja, okay, passt, das ist nichts, und habe ich aufgelegt. Und zwei Tage später ruft er mich an und hat gesagt, wir haben es uns jetzt überlegt, das machen wir. Und dann habe ich gesagt, was, ich habe ja gesagt, ich spiele nicht. Dann hat er gesagt, nein, das mit dem Trainer, wir haben das jetzt besprochen, wir machen das. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann brauche ich jetzt aber nochmal eine Woche, um drüber nachzudenken, weil das war ja eigentlich eher im Scherz.
Das real ist quasi, ja.
Genau. Und naja, dann habe ich halt drüber nachgedacht und habe mir gedacht, das ist eine gute Chance. Ich muss es probieren, ich weiß nicht, wie es wird, aber ich will die Herausforderung annehmen. Und ja, und dann war ich eben 3 Jahre in Weiz Trainer.
Und auf alle Fälle ein junger Trainer, kann man sagen, weil es war trotzdem nicht so häufig der Fall, dass man in dem Alter dann vielleicht schon den Trainerposten einnimmt, vor allem dann gleich in der ersten Bundesliga. Würdest du sagen, ist das vielleicht etwas, was nicht immer ganz so leicht ist, dass du einfach trotzdem nur ein sehr junger Trainer bist?
Ja, ist auf alle Fälle eine Riesenherausforderung. Es ist ja da die Kombination aus dem, dass ich glaube, dass wenn man jetzt junger Trainer ist, aber schon 10 Jahre eine Mannschaft betreut hat, dass das ja schon mal ganz was anderes ist. Aber ich habe so halt im Sommer ein paar Teams betreut, im Winter immer wieder mal ausgeholfen, aber ich habe jetzt im Winter nie eine Mannschaft von Anfang bis Ende durch eine Saison geführt. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Und das Alter spielt natürlich eine Rolle, so wie im ersten Jahr, habe ich zwei Spieler gehabt, die älter waren wie ich, und da ist es natürlich eine Herausforderung, dass man denen auf Augenhöhe begegnet, aber auch, dass die dir auf Augenhöhe begegnen, dass das machbar ist. Und ich habe eben damals den Reini Hölzl, ist ja eigentlich auch eine richtige Volleyball- und Beachvolleyball-Legende, muss man sagen, in der Mannschaft gehabt, und er ist in dem Jahr 40 geworden, und ich habe ihn dann einmal gefragt, ich habe gesagt, ja, wie geht's dir mit dem, dass ich Trainer bin, weil er war, glaube ich, 9 Jahre älter wie ich. Und dann hat er gesagt, ja, wo du gekommen bist, habe ich mir gedacht, ja, das könnte schon was werden. Aber ich habe geglaubt, entweder machst du so voll auf Freundschaft, dass du so der kollegiale Trainer bist, oder halt so übertrieben totalitär, dass ich über alle drüber fahre, um das und versuche, das zu kompensieren. Und dann habe ich gesagt, ja, und was ist es jetzt von den zwei Sachen? Und dann hat er gesagt, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber es ist weder noch. Dann ja, ist mir das irgendwie gelungen, dass da halt eine ganz gute Mischung das gewesen ist. Aber ich habe mir natürlich auch sehr viel Gedanken gemacht und sehr viele Dinge mit einfließen lassen, um das ein bisschen zu stärken. Und es war dann einfach eine ganz gute Mischung, weil ich denke mal, also ich kenne das, diese Trainer, die eben in diesen Extremen drin sind, die eben Freunde sein wollen und dann vergessen, dass sie nicht Spieler sein, sondern Trainer. Das kommt mir vor, ist eben dann oft, wenn du direkt vom Spieler zum Trainer wirst, egal in was für einem Alter, dass das manchmal passieren kann, dass du dieses Kollegiale hast. Und es ist ja gerade in einer Volleyballmannschaft, ich glaube, dass in jeder Sportmannschaft so ist, dass es fühlt sich ja nicht immer wie ein Arbeitsverhältnis an, sondern es kommt ja aus diesem Spielen, aus der Kindheit, dass man sich nahe ist, dass man Blödsinn macht, dass man die Leute wirklich sehr gut kennt. Und es ist jetzt, glaube ich, mit den Kollegen aus dem Büro, habe jetzt wenig Erfahrung damit, aber ich schätze mal, dass es so ist, ein bisschen anders, weil man einfach mehr Distanz drinnen hat. Ich glaube, das ist natürlich auch unterschiedlich von Büro zu Büro, aber du hast nicht dieses, ich gehe jeden Tag gemeinsam duschen zum Beispiel. Oder man trifft sich einfach auf einer viel kollegialeren Ebene. Und ich glaube, dass das dann da manchmal schwierig ist, für Trainer das zu akzeptieren. Und es ist natürlich auch immer die Frage, weil wenn ich jetzt so streng bin und voll distanziert von der Mannschaft, dann komme ich natürlich in schwierigen Phasen oder wenn es knackig wird, auch nicht ran. Da horcht mir dann keiner zu. Es machen dann alle das, was ich will, aber ich habe diese Bindung nicht. Und ich glaube, dass das halt diese große Kunst ist und dass das unmöglich ist, perfekt zu machen, dass man einfach diese Balance dort schafft, dass man immer wieder nah dran ist, die Spieler versteht, auch mit ihnen gute Gespräche hat und dann aber wieder auf Distanz geht und sagt, okay, ich bin der Trainer und die sind die Spieler. Und das ist, glaube ich, die schwierigste Kunst und es ist unmöglich, das zu perfektionieren. Man kann nur nah rankommen.
Ja, ich glaube auch. Aber ich glaube, was du eh schon ein bisschen gesagt hast jetzt, ich glaube, der Punkt ist schon, es ist eine Respektfrage, glaube ich. Und wie man sie denn mehr oder weniger verschafft, ich glaube, die Lösung gibt es nicht wirklich. Es gibt ja Szenarien, da ist er von Haus aus da. Was man bei dir schon sagen muss, du hast die Erfolge gefeierter Spieler, was, glaube ich, schon auch bei dem einen oder anderen Spieler automatisch einmal an Respekt hervorruft, weil du hast den Cup gewonnen mit Graz, glaube ich, du hast Medaillen gewonnen, das heißt, du kommst jetzt nicht als Nobody, junger Trainer zum Team, das heißt, jeder, der dich ein bisschen, der Volleyball verfolgt, kennt dich ja schon grundsätzlich einmal. Ich glaube, dann ist so die Zeit, wo du dich beweisen musst, wo halt dann diejenigen, die den Respekt haben, sagen, okay, nach wie vor, den hat er sich verdient. Oder eben dann gibt es vielleicht Momente, wo manche Menschen denken, boah, also jetzt hat er irgendwie Respekt verloren. Weil ich glaube ja auch nicht, dass eine ganze Saison immer nur aus einer Phase besteht. Ich meine, das weißt du auch. Sondern da gehst du ja immer wieder etappenweise mal in einer Höhenphase, mal fliegst wieder ab, wenn du verlierst und so weiter. Und da ist, glaube ich, wichtig, wie kommt man immer aus einer längeren Phase wieder heraus. Also wie kann man das halten oder, wenn man es verliert, immer wieder neu gewinnen, dieses Thema Respekt. Wie war das für dich eigentlich? Hast du einen Trainer kennengelernt, wo du sagst, den hast du eigentlich immer respektiert, auch wenn es einmal nicht so gut gelaufen ist?
Ja, also ich glaube, was halt dort, also das, was du angesprochen hast, bin ich voll bei dir, deswegen vielleicht hake ich da noch kurz ein. Glaub ihr, dass es gut ist, dass ein Trainer, also wenn ein Trainer 3 Jahre da ist, ist das gut, weil er dann einfach gewisse Strukturen aufbauen kann und dann siehst du erst die Arbeit, die ein Trainer gemacht hat. Und ich glaube aber auch, dass es manchmal gut sein kann, dass nach so 5 Jahren der Trainer dann wieder wechselt, weil man sich dann zu nah ist, zu eng ist und einfach neue Reize gesetzt werden sollten. Aber das ist jetzt nur so was ich mir gedacht habe über die letzten Jahre. Und was war das andere, was du jetzt noch
gesagt hast? Ja, genau. Ob du dann selbst als Spieler vielleicht von einem Trainer gelernt hast oder gemerkt hast, okay, der Respekt ist nach wie vor da, auch wenn die Erfolge vielleicht jetzt nicht immer da waren, aber du respektierst den Trainer nach wie vor.
Ja, genau. Ja, ich glaube, dass da, wenn wir jetzt eh das vorher angesprochen haben, das mit dem Alter schon einen Einfluss hat, weil ich zum Beispiel mit dem Tom Schoffenegger, das war eigentlich der erste Trainer, von dem ich einfach richtig viel gelernt habe, spielerisch und aber auch als Trainer, als Person. Und das natürlich damals war ich 16, 17 und er war, glaube ich, 40. Und da war das natürlich dann halt leicht, auch vom Respekt her, oder? Und eben, was er dann alles vorzuweisen gehabt hat, genauso wie du es gesagt hast, hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und da war aber einfach auch, er hat irgendwas gesagt, man hat es ausprobiert und es hat dann funktioniert. Und das war was, was ich ja immer gern gehabt habe und versucht habe, selber als Trainer mitzunehmen, dass ich sage, ich zeige den Spielern was oder sage ihnen was, und wenn es aber nicht funktioniert oder für den Spieler nicht passt, dann muss er es auch nicht machen, weil das dann kontraproduktiv ist, wenn ich versuche, jemand anderen was aufzuzwängen. Mhm. Interessant wird es nur da, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Technikumstellung mache, dann ist es einmal so, dass es eine gewisse Zeit ein bisschen besser geht und dann aber sicher einen Monat oder was schlechter geht. Und durch diese Phase muss man durch, mental, weil man dann, das Neue funktioniert noch nicht, das Alte funktioniert nimmer, und dann stellen sich quasi diese Lernwege im Gehirn um, und sobald man dann drüber ist, funktioniert es besser wie davor. Aber da braucht man eben das Vertrauen, dass man den Weg so lang geht.
Und vor allem auch die Ausdauer, gell? Dass man da geduldig bleibt.
Genau, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man als Trainer halt dort ist, die Leute dann manchmal auch ein bisschen dazu drängt, dass sie dabei bleiben, weil wenn man merkt, es geht schlechter, geht man gern wieder zurück zum Alten, und dass man dort die Leute drängt, dass sie da drin bleiben, und wenn das jemand einmal erlebt hat, dann weiß er, wie es funktioniert, und dann ist es bei den nächsten Umstellungen ein Kinderspiel, hätte ich gesagt, aber jeder muss das einmal gespürt haben, wie das funktioniert. Mhm. Und ja, aber eben mit dem Tom war sicher der erste große Mentor, wo ich jetzt auch immer wieder noch zurückdenke an gewisse Sachen, die er gemacht hat. Und er hat das damals eben so gut hingekriegt, dass ihn jeder gern mögen hat, aber immer der Respekt da war. Und das war so ein Mysterium, was sich jeder gefragt hat, wie er das geschafft hat.
Psychologe, gell, muss man vielleicht
so sagen. Ja, böse Zungen sagen da eh, dass ich ihm hinterher eifere mit dem Weg, den ich gegangen bin.
Ja, aber es ist sicher ja kein schlechter Punkt, wenn es so wäre, weil Tom Schroffner hat viel erreicht und auch viel bewirkt im Volleyball sowieso. Und warum sollte man da nicht nacheifern und vielleicht das versuchen auch zu erreichen? Vielleicht jetzt ein bisschen ein guter Punkt bezüglich Kontinuität und dranbleiben. Du bist dann weg von weit. Das hat mehrere Gründe gehabt. Darauf müssen wir jetzt gar nicht so genau eingehen. Aber ich möchte jetzt zum nächsten Punkt eben noch kommen. Du warst dann Trainer, und das Thema junger Trainer, ich glaube, das hat dich dann natürlich auch noch begleitet. Und bist dann historisch, muss man sagen, zum ersten österreichischen Trainer bei Echtop geworden. Echtop, für alle, die das jetzt nicht ganz so wissen, ist seit Jahren ein Top-Team in Österreich, Meister, Cup-Sieger, also wirklich haben schon tolle Erfolge gefeiert. Und du hast dann eine reine Profitruppe übernommen. Wie ist da gegangen und wie ist dazu gekommen eigentlich, dass du diesen Posten dann angenommen hast?
Ja, also historisch trifft es ganz gut. Ich habe, wo das offiziell worden ist, dass ich dort Trainer bin, glaube ich, 5-mal so viele Nachrichten krieg wie zu meinem besten Geburtstag. Also es war so, ich habe das Gefühl gehabt, das war wie so ein Schock und Begeisterung gleichzeitig über die ganze Volleyball-Szene, dass es einfach sehr viele Leute gegeben hat, die haben das nicht fassen können, dass es passiert ist. Und das waren irgendwie so diese Big News im Sommer. Und es war aber spannend. Es war so, dass der Martin Michael mich angerufen hat und quasi gesagt hat, ja, wie schaut's aus? Ich habe gehört, du machst es nicht so schlecht. Kannst du dir das vorstellen? Und dann habe ich gesagt, ja, grundsätzlich kann man schon vorstellen. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, ob ich mir schon bewusst bin. Das ist jetzt nicht irgend sowas, sondern das ist dann in Echtop, da geht's dann schon zu und das ist dann schon ordentlich. Und ich muss ja sagen, wo ich mir deine Podcast-Folge mit Max Daller angekocht habe, hat er ja damals gesagt, er findet, dass jeder Spieler, also ich weiß nicht, ob ich es richtig wiedergebe, aber so ungefähr, jeder Spieler sollte mal diese Erfahrung gemacht haben und in Echtop eine Saison gespielt haben.
Ja,
und das war so eines der Motive, die mich auch ein bisschen motiviert haben, weil es natürlich so ist, dass es immer sehr viele Geschichten und spannende Nachrichten gibt, was in Echtop so passiert. Und es war dann schon sowas, wo ich mir gedacht habe, ja, ich will eigentlich wissen, wie es dort ist. Mhm. Und ja, habe ja dann zu ihm gesagt, ich brauche 14 Tage, bis ich mich entscheide. Er hat mir dann dreimal gesagt, es wäre gut, wenn ich es ihm so schnell wie möglich sagen könnte. Und war dann mit der Zeit so, na, jetzt habe ich in Graz da langsam was aufgebaut, dann muss ich nach Bleiburg fahren, ich brauche ein Auto, und das verkompliziert alles ein bisschen. Und war dann eigentlich gedanklich so, dass ich sage, nein, ich mach's nicht. Und am 13. Tag liege ich am Abend im Bett und habe dann zur Steffi gesagt, Scheiße, ich glaube, ich muss es machen. Und dann hat sie mir angeschaut und hat gesagt, ja, sie glaubt auch wenn sie ihr nicht so taugt, wenn ich dann die ganze Zeit weg bin, aber sie glaubt auch. Und ja, und so hat das halt dann seinen Lauf genommen und bin ich dann runtergefahren und dann haben wir das unterschrieben. Aber natürlich, diese Kombi mit österreichischer Trainer, junger Trainer, war sehr herausfordernd und ich glaube auch, dass er immer gewisse Zweifel gehabt hat und das war dann natürlich kombiniert mit dem Saisonstart, so wie wir gehabt haben, glaube ich, die größte Herausforderung, die euch Tobi je gehabt hat.
Mhm.
Und die Reihenfolge der Spiele war auch einfach ein bisschen unglücklich. Dann war es so, dass unser Aufspieler, glaube ich, 2 Wochen vor Saisonstart gekommen ist, weil der aus Kuba gekommen ist und das mit dem Visa ein bisschen Probleme gegeben hat. Der zweite Außenangreifer, der jetzt eigentlich der absolute Schlüsselspieler ist, ist 3 Wochen nach Saisonstart gekommen. Und dann waren auch die Spiele, hätte ich jetzt gesagt, die stärksten Gegner alle am Anfang, die leichteren Gegner dann eher hinten dran. Und das war einfach eine sehr herausfordernde Zeit. Und gleichzeitig aber auch das spannendste Erlebnis, was ich je gehabt habe, weil wenn du in der Kabine sitzt und du weißt, okay, dem Verein geht's jetzt gerade nicht gut und es kommt dann der Manager einer und sagt quasi, morgen spielen wir gegen Gegner X und wenn wir nicht 3 Punkte holen, dann schmeiße ich die Hälfte aus. Und dieses spannende Gefühl, das du dann hast, ist einfach, es gibt nur mehr 2 Wege, oder?
Ja.
Entweder du holst die 3 Punkte oder du bist weg. Und das erzeugt so einen, weiß nicht, den ultimativen Überlebenstrieb in dir. Ja, und da wären Energien frei, die man sich nicht vorstellen kann. Und das war dann das Training am nächsten Tag, da war jeder unter Spannung, als würden wir morgen die Weltmeisterschaft spielen. Und im Spiel war das dann genau gleich. Da waren die ersten 2 Sätze haben wir dominiert und eigentlich locker gewonnen. Und es war aber dann, normalerweise ist es so, dass dann jeder ein bisschen runterfährt und sagt, ja, es geht eh locker. Und da war aber so, dass alle so unter Spannung und so aggressiv waren im dritten Satz, weil jeder gewusst hat, okay, es geht ihm jetzt an den Kragen und wir können zu keinem Zeitpunkt auch nur ein bisschen locker lassen, sondern wir müssen Vollstrom durchfahren.
Mhm.
Und es ist einfach so kein geiles Gefühl, aber im Nachhinein sehr interessant und lehrreich, würde ich sagen.
Ja, voll. Und es ist ja generell, der Mensch besteht aus Erfahrungen. Gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen. In Summe macht er dann das aus, wie man quasi ist, glaube ich auch. Und die Geschichte ist ja oft so, dass man eher denkt, die richtige Führung wird man wahrscheinlich sehr schwer in einem Buch finden. Also How to Lead Volleyball-Team oder so. Und dann gibt es eine genaue Anleitung. Und da gibt es immer wieder die Theorie auch, warum zum Beispiel der Martin, mich oder der Peter Kleinmann oder Walter Bellinger, es gibt ja oft so Persönlichkeiten, oder Mischa Henschke, seit Jahren ja trotzdem im Volleyball immer wieder was auf die Beine stellen und immer wieder was erreichen. Also ganz so falsch kann ja diese Art und Weise nicht sein, denkt man ich. Aber auf der anderen Seite natürlich muss es mit dem Team zusammenpassen. Also du hast ja das mit dem Aufspiel angesprochen. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht 2 15-jährige Spieler holen und dann glauben, dass ich Meister werde. Das wird halt einfach nicht passieren. Und wenn ich dann oft die Realität vielleicht nicht wahrhaben möchte, dann eskaliert es halt sehr oft vielleicht dann nochmal umso mehr, wie es vielleicht gar nicht eskalieren müsste. Du hast ja schon gesagt, du bereust das jetzt eigentlich nicht so wirklich. Würdest vielleicht den Cut dann nur ein bisschen ja, erzählen? Also wie ist dann wirklich dann zur Kündigung gekommen?
Ja, es war dann so, dass halt aus meiner Sicht eigentlich mir langsam in Fahrt kommen sein, diese Systeme, die wir trainiert haben, langsam funktioniert haben und wir haben dann in der Liga 4 Spiele 3-0 gewonnen und im Cup dann ins Halbfinale eingezogen mit ein bisschen wackeligen 3-1 gegen Sokol. Aber es war dann so aus meiner Sicht alles auf Schiene und habe so das Gefühl gehabt, okay, wir sind jetzt, und das war eines der ersten Dinge, die ich nach den ersten 3 Spielen zur Mannschaft gesagt habe, ich gesagt, es darf niemand den Kopf hängen lassen, weil erstens ist das System so aufgebaut, dass man am Anfang von der Saison sowieso nichts gewinnen kann, weil es dann in dieses Playoff-System geht. Mhm. Das heißt, es geht erst am Ende der Saison um was. Und man kann wirklich einen schlechten Grunddurchgang spielen. Und wenn man dann zuschlagt am Ende, ist das das Einzige, was zählt. Und dass, wenn man durch diese schwierige Phase gemeinsam durchgeht, dass das einfach mit der Gruppe was macht und dann alle so zusammenwachsen, dass jeder weiß, wie gehe ich mit schwierigen Situationen um. Was mache ich, wenn es hart auf hart kommt? Wie gehe ich mit Niederlagen um? Und wenn ich das lerne als Gruppe gemeinsam, dann macht mir das am Ende für das Playoff stark.
Ja, glaube ich auch.
Genau. Und das war was ich immer versucht habe, halt zu kommunizieren, dass es einfach nur darum geht, qualitativ zu arbeiten und unsere Sachen gut zu machen und sich immer weiter zu entwickeln, weil du ja im Endeffekt, ob du gewinnst oder verlierst, nur bedingt Einfluss nehmen kannst. Oder du kannst sagen, ich will meine beste Leistung an dem Tag abrufen und das kann ich dann vielleicht oder nicht. Aber ob ich das Spiel gewinne, hängt ja auch ein bisschen davon ab, ob die anderen gut spielen, ob der Schiedsrichter einen guten Tag hat, ob ich selber einen guten Tag habe, ob, weiß ich nicht, der Luftdruck im Ball halt anders ist, blöd gesagt, aber es sind einfach viele Faktoren. Wie ist das Publikum?
Die du beeinflussen kannst, ja.
Genau, wie ist meine Verdauung an dem Tag? Das spielt einfach so viele Sachen eine Rolle und dann noch von jedem Spieler gemeinsam. Und manchmal gibt es einfach Tage, da habe ich zwar einen guten Tag, aber ich verliere trotzdem, weil die anderen einen besseren Tag haben. Und und das waren einfach so Dinge, dass man einfach auf das fokussiert, was man beeinflussen kann, oder? Weil ob die anderen einen guten Tag haben, kann ich nur bedingt beeinflussen. Und dann habe ich einfach das Gefühl gehabt, wir finden langsam den Rhythmus. Und dann haben wir noch dieses Europacup-Spiel in Athen gehabt gegen eine eigentlich übermächtige Mannschaft. Und habe da eigentlich mit Martin vorher geredet und er war sehr negativ und hat gesagt, ja, da werden wir eh keine Chance haben, die werden uns eh den Hintern versohlen. Und ja, und haben dann auswärts eigentlich in allen Sätzen gut mitgespielt, aber halt 3-0 verloren und waren aber so, okay, wenn wir daheim gut spielen, geht da was, weil wir waren wirklich knapp dran, die Halle war sehr schwierig zum Bespielen, sie haben gute Fans drin gehabt, es war einfach herausfordernd, aber eine lässige Erfahrung. Und dann sind wir zurückgekommen, bei Martin war halt fuchsteufelswild, dass wir die Partie verloren haben. Und dann hat er sich hingesetzt und hat zu mir gesagt, er schafft es nicht mehr, es geht so nicht mehr weiter. Und ich habe es dann nicht ganz verstanden, aber habe gesagt, ja, es ist seine Entscheidung. Und ich habe zu ihm gesagt, er muss halt entscheiden, ob er meine Arbeit gut findet oder nicht. Wenn er meine Arbeit gut findet, dann muss er mich halten. Wenn er meine Arbeit schlecht findet, muss er mich aushauen. Und da war dann so ein bisschen der Punkt, wo er dann gesagt hat, ja, eigentlich findet das eh gut, aber er weiß nicht weiter und es ist schwierig. Und ich glaube halt, dass einfach sehr viel Druck auf ihm lastet, weil die Sponsoren halt sagen, wie gibt's das, dass ihr nach 4 Spiele letzter seid? Und es war aber da so, dass die Kurve eh schon nach oben gezeigt hat. Also wenn jetzt er mir nach den ersten 3 Spiele ausgekratzt hätte, hätte ich gesagt, ja, muss er fast machen.
Ja.
Also da hätte ich immer
nicht. Der Zeitpunkt war eigentlich dann komisch. Stimmt, ja.
Genau. Also das einfach, wenn man sagt, okay, die Ergebnisse stimmen nicht, passt, wo dann auch sagst, okay, wie viel kann ich verändern in 3 Spiele mit so einer Vorbereitung, wie wir es gehabt haben? Muss dann jeder selber interpretieren, wie viel da machbar ist als Trainer. Aber insgesamt, ja, wäre das eine Zeitung gewesen, wo man sagt, okay, ich brauche irgendeinen Schuldigen, der halt dafür büßt.
Ja.
Und ja, und das Einzige, was eben schade war halt das, dass ich das Gefühl gehabt habe, das, was wir gemacht haben, wäre da an dem Wendepunkt gewesen. So, jetzt kommen die feinen und guten Sachen und man hat eh ja gesehen, dass jetzt, sie haben sie den Cup gewonnen. Und man sieht, dass sie jetzt halt da auf Schiene sein und dass es einfach eine gewisse Zeit braucht.
Ja, und du hast es eh schon gesagt, die Geduld. Es ist einfach, man muss wahrscheinlich teilweise dann, wenn man was Neues implementiert, auch immer geduldig sein, Geduld haben. Das hat auch der Uli Sernow zum Beispiel im Podcast erzählt. Er war ja dann in Salzburg, ist von Deutschland gekommen. Und sein Glück war eigentlich, dass er diese ganzen Sachen, die er implementiert hat, erstens machen hat dürfen. Das heißt, er hat Unterstützung bekommen von der Führung und dann die Spieler mitgespielt haben, weil sie auf einmal gewonnen haben. Also das heißt, das hat sofort gefruchtet und er hat gesagt, wenn das nicht gewesen wäre, wer weiß, wie lange er dann überhaupt in Salzburg Trainer gewesen wäre, weil wenn du natürlich was implementierst und es dauert 3 Jahre und man hat noch immer keinen Erfolg, dann wären die Spieler ungeduldig und wahrscheinlich zu Recht, aber er hat eigentlich gleich am Anfang Erfolg gehabt. Und bei dir war natürlich das angezählt, ja, dass jeder hat mehr oder weniger nur drauf gewartet, dass der Mucho kündigt wird nach diesem Start. Dann geht's bergauf und dann kommt auf einmal der Moment. Das war für alle eigentlich sehr überraschend. Ja. Aber cool, dass du jetzt ein bisschen einen Einblick gegeben hast. Danke dafür. Ja, Hut ab. Ich meine, Thema Erfahrungen haben wir schon angesprochen. Es ist unfassbar, was du erreicht hast in deinen jungen Jahren, eben mit mittlerweile erst ja, 32 Jahren. Du bist ja nur mehr oder weniger, also manche starten da erst richtig mit der Karriere. Wie es volleyballerisch weitergeht, ist immer so ein Thema. Ich denke mir halt generell, wir schauen ja eher so auf die Vergangenheit. Was in der Zukunft geplant ist, weiß man eh sehr oft noch nicht. Kannst vielleicht so ein bisschen einen Einblick geben, wo du noch hinbewegen möchtest, oder gibt es vielleicht etwas, wo du schon Entscheidungen getroffen hast, wie es volleyballtechnisch bei dir weitergehen wird?
Ja, nein, volleyballtechnisch ist es eigentlich ein großes Fragezeichen, weil sich bei mir im Leben eben das ein bisschen verändert hat. Ich habe mir jetzt im Jänner den Fuß gebrochen und war jetzt 8 Wochen ans Bett gefesselt, um so ein bisschen meinen geistigen Pfad voranzuschreiten und ein bisschen mein Leben zu sortieren. Ich bin jetzt gerade dabei, eben das Studium abzuschließen. Also ich mache gerade das Projekt für meine Masterarbeit und würde dann wahrscheinlich in die Psychologie-Richtung beruflich gehen. Volleyball war so, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt sehr viel erlebt, das ist jetzt einmal gut, diese Saison nichts mehr zu machen, weil ich habe natürlich ein paar Angebote gehabt nach dem Rauswurf und habe jetzt aber mir entschlossen, nichts zu machen und einmal in den Sommer zu gehen, ohne zu wissen, was da ist. Und ja, schaue jetzt einfach, was sich ergibt, wie sich das weiterentwickelt und kann es jetzt nicht ausschließen, weil mein Herz gehört natürlich im Volleyball. Und ich glaube, auf Dauer würde ich das auch nicht schaffen, dem komplett fern zu bleiben. Aber ich glaube, es ist jetzt einmal ganz gut für diese neue Orientierung, ein bisschen Zeit zu geben. Dann schauen, was aus dem entsteht. Und wenn das Volleyball dann Platz hat, in welcher Form, weiß ich noch nicht, komme ich sicher wieder zurück zu dem. Als Profitrainer glaube ich jetzt derweil einmal nicht, weil ich auch irgendwie zu dem Punkt gekommen bin, wenn ich das mache, dann muss das Ziel sein, aus Österreich rauszugehen, weil du einfach in Österreich limitiert bist, was die Möglichkeit
ist. Ja, das stimmt, schwierig auch, wahrscheinlich, ja.
Dass du halt, wenn du selber als Spieler 10 Jahre in der Liga warst, dass du dann alles schon kennst und alles schon gesehen hast und dann so ein bisschen die Frage ist, was will ich jetzt erleben? Und ich glaube, dass das dann nur im Ausland möglich ist und das ist mir halt bewusst, dass das dann schwierig sein kann, weil es kann sein, dass du dann jedes Jahr woanders bist. Dieses, dass du mitten in der Saison rausgeworfen wirst, ist, glaube ich, auch eine Sache, die jederzeit passieren kann. Und du brauchst dann einfach ein sehr dynamisches Leben und einen Partner oder Partnerin, die
das mitmacht.
Die das mitmacht, genau.
Ja, sei wie sei, also egal wie es die entscheidest, und ich glaube, ich verstehe das hundertprozentig, dass du eben diese Phase jetzt brauchst. Wäre natürlich super, wenn du das noch lange erhalten bleibst im Volleyball, weil du ja eben viel Erfahrung hast und viel Wissen. Und ich glaube, das wäre schade, wenn das dann irgendwie einfach verschwinden würde. Ja, herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast, einmal für dein Resümee oder dass man ein bisschen auf der Karriere zurückblickt. Bei mir ist es so, es gibt immer ein paar Spiele. Ich habe ein paar Spiele vorbereitet und ein Spiel heißt, mit wem würdest du gerne? Hast du noch Zeit für ein paar kleine Spielchen?
Ja.
Sehr gut.
Auf das freue ich mich schon am meisten.
Ja, super. Mit wem würdest du gerne einmal ein Beachvolleyball-Team bilden?
Alexander Host.
Super. Mit wem würdest du gerne eine Nacht in Vegas verbringen?
Mit Florian Oertel.
Okay. Ja, super. Mit wem würdest du gerne auf einer einsamen Insel stranden?
Mit Adrian Knoflach.
Sehr gut. Wie aus der Pistole geschossen. Mit wem würdest du gerne die Sportart tauschen?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube mit Magnus Carlsen. Ich würde einfach gerne wissen, ich weiß nicht, ob du jetzt das als Sport
gelten lässt. Das ist ein guter Pick. Ja, super.
Aber es wäre so das komplette Gegenteil.
Ja, stimmt. Ja, super. Mit wem würdest du gerne eine Charaktereigenschaft tauschen?
Das ist schwierig. Nachher würde ich nehmen Peter Kleinmann. und so ein bisschen seine Kaltschnäuzigkeit.
Mhm. Ja, okay, super. Und abschließend, mit wem würdest du gerne einen Tag das Leben tauschen?
Mit Stefanie Wiesmeier.
Okay, mit deiner Lebensgefährtin.
Ja. Genau.
Super, perfekt. Ja, cool, das war, mit wem würdest du gerne? Ich habe jetzt noch 4 schnelle Fragen. Die erste Frage bitte, des einen Freud, des anderen Leid, aus der Psychologie vielleicht etwas. Welches Buch sollte man unbedingt gelesen haben?
Boah, ja, ich glaube, das ist, da würde ich individuelle Buchempfehlungen geben für, weil ich glaube nicht, dass es ein Buch gibt, das für alle geeignet ist.
Was war das letzte Buch, was du gelesen hast?
Von Bert Hellinger, Anerkennen, was ist. Das war ja relativ spannendes Buch. Ja, das ich immer in meinem Rucksack gefunden habe, als ich im Krankenhaus im Bett gelegen bin, kurz bevor es mir den Fuß aufgeschnitten haben.
Okay.
Habe ich das Buch aus meinem Rucksack gezogen und habe nicht mehr gewusst, dass es drin war. Also es war so ein kleines Zeichen, genau.
Ja, okay, das kann man ja auf alle Fälle vielleicht einmal in die engere Auswahl geben.
Ja.
Welche Abzweigung würdest du gerne noch einmal nehmen können oder dürfen?
Ich habe das beschrieben, damals, wie ich in Innsbruck angefangen habe zum Volleyballspielen, bin ich einmal mit Hannes Kronthaler und Stefan Kretianski am Tisch gesessen. Mhm. Und sie wollten damals quasi so Österreicher Welle machen, wo sie Alex Beiger dann geholt haben. Sie wollten damals noch Koreimann holen, einen Zass. Weber Lukas war damals noch Aufspieler und wollten einfach so eine Österreicher-Truppe formen, mhm, und mit Ausländern ergänzen. Und da habe ich damals abgesagt und habe gesagt, nein, ich bleibe in Brixental in der zweiten Liga. Und das war was, wo ich oft drüber nachgedacht habe, wie das gewesen wäre, wenn ich damals zu ihnen gegangen wäre.
In eine professionelle also so ein professionelles Umfeld oder Struktur schon gehabt hättest. Mhm. Ja, super. Genau. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Organisation und Struktur.
Mhm. Super. Und abschließend, wie würde der Kinofilm über dein Leben lauten?
Die Balance in den Extremen.
Oh, sehr gut. Ja, super. Die Balance, genau, super. Finde ich auch, weil das ist eben das vielleicht was Gegensätze und du bist quasi immer so ein bisschen in der Mitte und tarierst die aus. Ist super. Balance in den Extremen. Sehr gut. Hollywood oder Low Budget?
Low Budget.
Okay. Ja, sehr cool. Danke, Mucho, für die ehrlichen Antworten. Und das letzte Spiel, das ich gerne spielen würde, heißt Serviceannahme. Also du bekommst 2 Begriffe und wenn es irgendwie möglich wäre, solltest du dich für einen Begriff entscheiden. Bist bereit?
Bin bereit.
Sehr gut. Stadt oder Land?
Land.
Senf oder Ketchup?
Ja, natürlich Ketchup. Nein. Senf natürlich bei diesem tollen Podcast.
Super. Berge oder Strand?
Berge.
Pizza oder Spaghetti?
Reis.
Sehr gut. Schnitzel oder Käsekreiner?
Schnitzel.
Barbie oder Oppenheimer?
Ja, ich würde ganz klar Oppenheimer sagen, aber ich habe ihn gesehen und war nicht begeistert, aber nehmen wir Oppenheimer.
Ja, auf alle Fälle kann ich unterstützend einhaken. Ärzte oder Toten Hosen?
Ärzte.
König der Löwen oder Dschungelbuch?
Der ist gut. König der Löwen.
Nie mehr Fleisch oder nie mehr Smartphone?
Nie mehr Smartphone.
Coldplay oder Taylor Swift?
Coldplay.
Nie mehr Auto oder nie mehr Fahrrad?
Nie mehr Auto.
Kaffee oder Tee?
Auf alle Fälle Kaffee.
Spieler oder Trainer?
Spieler.
Stark. Psychologe oder Trainer?
Ja, muss ja aktuell auch Psychologe sein.
Mhm. Thriller oder Romantikfilm?
Thriller.
Streaming oder Kino?
Kino.
Beach oder Halle?
Beides.
Mhm. Und Innsbruck oder Graz?
Boah, der ist gemein. ja, ist tatsächlich auch 50-50, aber im Herzen Innsbruck.
Okay, ja, super Antwort zum Schluss. Hey, ich habe es richtig genossen. Erstens einmal, dass wir uns seit langem wieder mal gehört haben und dass man ein bisschen so einen guten Einblick einfach in dein Leben bekommen hat. Einfach ein Leben, wo viel passiert ist, wo schon viel erreicht wurde und was hoffentlich ja noch nicht volleyballerisch zu Ende ist. Du hast ja schon ein bisschen anklingen lassen, was jetzt einmal so demnächst ansteht. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast. Bei mir ist es so, der Gast kann zum Schluss einfach sagen, was er möchte. So ist natürlich auch heute. Die letzten Worte gehören dir.
Okay, danke lieber Peter für deine Zeit und überhaupt, dass du dieses Projekt stemmst. Ich glaube, ich habe bis auf ein oder zwei Folgen alle angekocht. Hoffe, dass das die anderen Leute auch machen, weil ich es einfach immer spannend finde, so ein bisschen im Nähkästchen zu plaudern. Und ja, vielleicht die Message am Ende, wie man jetzt ein bisschen rausgehört hat, an meinem Leben war das nicht immer geradlinig, manchmal ein bisschen holprig, aber ich glaube, dass das was ist, was das Leben ausmacht. Und mit den letzten Worten will ich eigentlich die Leute motivieren, dass sie weniger geradlinig sein und sich mehr trauen.